Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Das Kanu des Manitou und der neue Pumuckl-Film, die haben zwar viele Menschen in Deutschland ins Kino gelockt, aber aus der Krise retten werden sie die deutsche Filmbranche nicht. Die kämpft weiter mit sinkenden Auftragszahlen, steigenden Produktionskosten und schrumpfenden Budgets. Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus sollten daher nicht nur Geschäfte in Deutschland machen, sondern im Gegenzug auch in die deutsche Filmwirtschaft investieren. Da ist sich die Bundesregierung grundsätzlich einig. Doch jetzt ist die Frage, wie bringt man die dazu? Macht man Investitionen zur Pflicht, so wie das in Frankreich, Italien oder Spanien schon gesetzlich geregelt ist? Im Sommer hörte sich das aus dem Mund von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer noch ganz danach an. Vor einem Monat war dann nur noch von einer freiwilligen Selbstverpflichtung die Rede und das findet der Koalitionspartner SPD gar nicht gut. Ein Fall also für den Koalitionsausschuss, der gerade zu tagen begonnen hat. Unser Berliner Kulturkorrespondent Wladimir Balzer berichtet.
Kulturstaatsminister Weimer ist nicht besonders beliebt beim Koalitionspartner SPD. Wenn man dort mit Genossen spricht und Genossinnen, dann hört man von einem irrlichternden Politiker, der noch immer nicht in die Spur gefunden habe. Neuestes Beispiel die Filmpolitik. Der Bund hat zwar seine Fördermittel für die darbende deutsche Filmwirtschaft fast verdoppelt, aber das reicht dem Koalitionspartner nicht. Die SPD will mehr. Sie will eine Pflicht gegenüber großen Streaming-Anbietern wie Netflix oder Amazon Prime, ihre Gewinne aus dem deutschen Markt, der als der wichtigste in Europa gilt, auch hier in Deutschland wieder zu investieren. Die SPD unter ihrem kulturpolitischen Sprecher im Bundestag, Martin Rabanus, will ein verpflichtendes Gesetz dazu, ähnlich wie etwa in Italien und Spanien. Nicht etwa eine freiwillige Vereinbarung, wie der Kulturstaatsminister und Kanzlervertraute Weimar es will. Ein Anruf bei Martin Rabanus.
Die Investitionsverpflichtung gesetzlich ist deswegen wichtig, weil sie die einzige Möglichkeit ist, wirklich Verbindlichkeit zu bringen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen verbindliche Investitionen in den deutschen Standort und keine Absichtserklärungen.
Der Sozialdemokrat bezieht sich auf ein Papier, das dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks vorliegt. Überschrift: Investitionsbooster. Kern: eine verbindliche, aber freiwillige Abgabe von Streamingdiensten in Höhe von 1,8 Milliarden Euro in 5 Jahren. Keine Prozente, keine Pflicht, kein Gesetz. Eine Vereinbarung, freiwillig. In diesem Papier steht auch ein Verweis auf EU-Recht. Einnahmen aus einer gesetzlichen Pflichtlösung könnten auch woanders in der EU eingesetzt werden, nicht nur in Deutschland. Geld aus einer freiwilligen Selbstverpflichtung hingegen flösse definitiv in den deutschen Markt. Von der Union heißt es, das ist der richtige Weg, die Freiwilligkeit. Nachfrage bei Lukas Krieger, CDU-Bundestagsabgeordneter im Kulturausschuss. Er ist gegen eine Pflicht für Freiwilligkeit und er sagt auch warum.
Ein Gesetz birgt die große Gefahr, dass es europarechtswidrig ist, wenn wir Investitionsverpflichtungen nur auf Deutschland beziehen. Deswegen glaube ich, ist die freiwillige Selbstverpflichtung etwas, was schnell und direkt wirkt und den Filmstandort Deutschland stärkt.
Und als ob die anvisierten 1,8 Milliarden von den Streaming-Anbietern nicht reichen würden, stehen in diesem Papier noch weitere Milliarden, womöglich um die SPD zu besänftigen. Dabei rechnet das Papier die sicheren Investitionen von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland in den nächsten 5 Jahren einfach mit rein, sodass am Ende die Zahl 15 Milliarden steht. Wie auch immer das Weimar-Projekt kalkuliert, der SPDler Martin Rabanus bleibt dabei. Es braucht eine Pflicht, genauso wie für die Produzentenlobby. Und er mahnt zur Eile, denn wenn man ansetzt, dass ein solches freiwilliges Modell erst noch evaluiert werden muss, dann ist die Wahlperiode um, sagt er. Freiwilligkeit bei den Streaming-Konzernen und Verantwortung für den deutschen Filmstandort? Rabanus sieht es so.
Das halte ich für, ehrlich gesagt, ein bisschen kurzsichtig, weil wir, wenn es nicht funktioniert, wieder Jahre verlieren, die der Standort hinten dran hängt. Und deswegen können wir uns das im Moment nicht erlauben, wenn Sie mitbekommen, wie es den Produzenten, den Produktionsfirmen in Deutschland geht, wissen Sie, dass Eile geboten ist.
Der Streit ist also da. Man spürt, beide Seiten meinen es ernst. Es geht um viel. Es geht um einen der wichtigsten Bereiche der Kulturwirtschaft hierzulande. Die SPD bekommt als Regierungspartei dabei Rückenwind von der Opposition, etwa von den Linken. David Schliesing ist für Kulturpolitik in seiner Fraktion zuständig.
Der Medienunternehmer und Staatsminister Wolfram Weimar sollte sich ehrlich gesagt mal an die Koalitionsvereinbarungen halten und in die hiesige Filmkultur investieren, statt eben Luftschlösser zu bauen.
Ein möglicher Kompromiss könnte sein, beides zu schaffen. Eine Pflicht mit einer eingebauten Freiwilligkeit, aber miteinander verbunden. Dass man also sagt, es kommt ein Gesetz, es kommt eine Verpflichtung für eine Abgabe der Streamingdienste, aber eingebaut ist eine Öffnungsklausel mit einer freiwilligen Abgabe. Bei Nichterfüllung greift dann sofort die Pflicht, ein Automatismus. Eins ist jedenfalls sicher. Die großen US-Streaming-Dienste, für die Deutschland der wichtigste europäische Markt ist, werden zahlen, auf diese oder eine andere Weise. Und in der Tat, im Papier steht, Zitat, das insbesondere von der SPD anvisierte Ziel einer gesetzlichen Lösung bleibt auf der politischen Agenda, auch zur Disziplinierung der Zusagengeber. Zitat Ende. Genau daran glaubt weder die Produktionslobby noch Regisseure wie Christoph Hochhäusler. In unserem Sender zeigte er sich enttäuscht vom Kulturstaatsminister.
Diese ohnehin sehr, meiner Meinung nach, naiv oder euphemistische Idee, die Weimar da zum Markt trägt, nämlich man könnte diese Giganten mit freiwilligen Abgaben verpflichten, dass man mit einer freiwilligen Abgabe, glaube ich, einfach ganz wenig nur erreichen kann.
Und noch einer, der sich bei uns skeptisch zeigt, Christian Breuer von AG Kino, Cheflobbyist der Arthouse-Kinos in Deutschland. Er hat die Konzentration auf dem Streaming-Markt im Blick. Wenn Netflix und Paramount zum Beispiel um Warner kämpfen.
Wir brauchen in diesem Bereich ganz klare, verbindliche Regeln. Ansonsten nimmt die Marktmacht einzelner Beteiligter immer weiter zu.
Es sind also entscheidende Tage, nicht nur für die deutsche Filmwirtschaft, aber für die im Besonderen.
Wie bringt man die Streaming-Anbieter dazu, Geld in die deutsche Filmwirtschaft zu investieren? Ein Streitpunkt auch innerhalb der Bundesregierung. Aus Berlin berichtete unser Kulturkorrespondent Wladimir Balzer. Schiffe als Spielball der Naturgewalten, das ist ein häufiges Motiv in den Bildern von William Turner, einem Maler der Romantik, dessen 250. Geburtstag dieses Jahr in Großbritannien mit vielen Ausstellungen gefeiert wird. In der Kunstgeschichte gilt Turner auch als Vorläufer des Impressionismus. Er war also ein Pionier und so wurde zu seinen Ehren vor mehr als 40 Jahren der Turner-Preis gegründet für zeitgenössische Kunst. Dieser Preis hatte vor 30 Jahren dann seinen größten Skandal. Da wurde nämlich Damien Hirst geehrt für seine in Formaldehyd eingelegte halbierte Kuh mit Kalb. Heute weinen manche in der Kunstkritik diesen Zeiten nach. Zu harmlos und zu wenig innovativ wurde lamentiert, als diesmal die Shortlist mit den 4 Nominierten veröffentlicht wurde. Unser Kunstkritiker Carsten Probst sieht in den Veränderungen beim Turner-Preis dagegen eine logische Entwicklung.
Tatsache ist, dass sich natürlich auch der Kunstbegriff gegenüber den 80er, 90er Jahren, als der Preis noch provozierte, stark verändert und erweitert hat und dass es eben nicht mehr das eine Verständnis, den einen Stil gibt. Richtig ist auch, der Turner-Preis gibt jetzt keine Richtung mehr vor. Er schwimmt jetzt eher so in der allgemeinen Entwicklung mit, aber das kann in der heutigen Situation auch gar nicht mehr anders sein.
Gestern Abend ist nun der diesjährige Turner-Preis feierlich verliehen worden und Gabi Biesinger war dabei.
And the winner is Nena Kalu.
Nena Kalu blickte regungslos drein, als ihr Name fiel. Dann klatschte die 59-jährige schwarze Frau im karierten Kleid zögerlich in die Hände und wurde von 2 Begleiterinnen auf die Bühne geführt. Kalu ist autistisch und hat eine Lernbehinderung. Sie kann sich nur schwer artikulieren. Ihre künstlerische Assistentin Charlotte Holinshead ergriff für sie das Wort.
Wow, Nena Kalu, what a superstar!
Was für ein Superstar! Dann schilderte Holinshead, die Kalu bei Action Space betreut, einer Organisation, die Kunstschaffende mit Lernbehinderung unterstützt, dass Kalu seit Jahrzehnten sehr hart arbeite, dabei gerne ohrenbetäubende Rockmusik höre, dass sie aber bis heute mit Diskriminierung zu kämpfen habe. Der Turner-Preis werde das hoffentlich ändern.
Nena has faced an incredible amount of discrimination, which continues to this day. So hopefully this award smashes that prejudice away. Nena Kalu, you've made history!
Nena Kalu hat Geschichte geschrieben als erste Turner-Preis-Gewinnerin mit einer Lernbehinderung. Die Künstlerin kreiert hängende Skulpturen aus verschiedenen Materialien in Concan-artigen Formen. Objekte, die sich wie Drachenfiguren bei chinesischen Neujahrsfeiern durch den Raum schlängeln, gefertigt aus bunten Stoffbahnen, Seilen, Paketklebeband, Frischhaltefolie, Papier und dem Filmband von VHS-Videokassetten. Außerdem schafft sie großformatige Zeichnungen mit kraftvollen rhythmischen Linien. Die Turner-Preis-Jury hob Kalus lebendige Umsetzung ausdrucksstarker Gesten in eben diese fesselnden, abstrakten Skulpturen und Zeichnungen hervor. Sie würdigte ihre unverwechselbare Arbeitsweise und ihr feines Gespür für Proportionen, Komposition und Farbe und die starke Präsenz ihrer Werke. Für die Kunstkritikerin Yvette Huddleston von der Yorkshire Post ist Kalou eine würdige Gewinnerin. Sie hat beobachtet, wie Besucherinnen und Besucher emotional auf Kalous Skulpturen reagieren.
Watching other people, they feel like friendly creatures.
Diese Lindwürmer wirken wie freundliche Kreaturen und wir können gerade in dieser Zeit doch alle etwas Aufheiterung vertragen und das schafft ihre Kunst.
And I think that's what that work does.
Neben Kalou gab es drei weitere Nominierte, die jeweils 10.000 Pfund Preisgeld erhalten. Der in Bagdad geborene Maler Mohamed Sami macht auf großformatigen Bildern Gewalt zum Thema. Die kanadisch-koreanische Künstlerin Sadie Cha arbeitet zu Umweltthemen und hat eine Art immersives Aquarium gestaltet. René Matic ist non-binär, erst 27 Jahre alt und setzt sich in Fotos und Installationen mit Identität und Zugehörigkeit auseinander. Kritiker hatten nach der Nominierung von Nena Kalou angeführt, sie sei nicht wegen der Qualität ihrer Kunst, sondern wegen ihrer Person für den Turner-Preis nominiert worden. Kunstjournalistin Huddleston sieht das anders.
The work has a huge amount of merit, but the Turner Prize.
Ihr Werk hat die Qualität, aber der Turner-Preis wäre ja nicht der Turner-Preis, wenn es keine Kontroversen gäbe. Viele Leute haben eine klare Meinung zu den Nominierungen und ich finde das eigentlich gut, weil wir darüber ins Gespräch kommen, diskutieren. Das löst gute Kunst aus.
And that's what art, good art does.
Für Kalou eröffne die Auszeichnung neue Perspektiven. Sie können nun ein viel größeres Publikum erreichen.
The recognition will make a big difference where she can showcase her work.
Nena Kalous Begleiterin Charlotte Holinshed erklärte dann auch augenzwinkernd, die Künstlerin stehe schon bereit für die nächste Ehrung, sich beim König die Ritterwürde abzuholen.
She's ready to accept the call from the palace about her damehood. Okay.
Der Turner-Preis ist gestern Abend an die Künstlerin Nena Kalou vergeben worden. Und zwar in der diesjährigen britischen Kulturhauptstadt Bradford, Gabi Biesinger berichtete. Normalerweise, da findet die Verleihung des Turner-Preises in London statt. Und dorthin wollen wir jetzt schauen zu einer Ausstellung im Designmuseum. Das Werk des Mannes, um den es hier geht, ist an seiner symmetrischen Bildkomposition erkennbar oder auch an Pastelltönen wie Rosa, Lila und Gelb, Farben, die eine nostalgische, ja fast märchenhafte Atmosphäre erzeugen. Im Zentrum dieser Ausstellung steht aber kein Maler, sondern der Filmemacher Wes Anderson. 4 Oscars bekam er für sein bekanntestes Werk The Grand Budapest Hotel und Isle of Dogs über Hunde, die auf eine Müllinsel verbannt werden, ist zwar ein Animationsfilm, aber die Hundefiguren, die gibt es wirklich. Diese Figuren, Requisiten und auch Bilder zeigt nämlich die Londoner Schau, ein Beitrag von Jaya Mirani.
Dieses Gemälde, Jüngling mit Apfel, ist unbezahlbar. Ist dir das klar?
Ich gratuliere, Monsieur Gustave.
Wir ziehen mir noch eins überwiegendes Mistkerz.
Ist es besonders schön?
Unbeschreiblich.
In Wes Andersons Grand Budapest Hotel hängt das Gemälde im Renaissance-Stil im Anwesen von Tilda Swintons Madame D. Ein hunderte Jahre altes Meisterwerk.
Kann ich es sehen?
Ja, wieso nicht?
In der Realität wurde Jüngling mit Apfel 2012 gemalt von Matthew Taylor und ist jetzt für alle Öffentlichkeit im Designmuseum in London zu sehen. Es ist eines der über 700 Requisiten und Kostüme, die hier aus Regisseur Wes Andersons persönlichem Archiv gezeigt werden. Eine Zeitreise durch Andersons gesamtes Werk, von seinem ersten Kurzfilm 1993 bis zu dem dieses Jahr erschienenen The Phoenician Scheme. Jedes handgefertigte Element, jede noch so flüchtig sichtbare Requisite bewahrt er in Kent auf. Kuratorin Johanna Eggemann-Ross hat über 2 Jahre diese Archive durchforstet und ausgewählte Objekte nach London gebracht.
Wir wollten Momente schaffen, die wie Vignetten funktionieren, mit sehr leicht erkennbaren Elementen eines Films. Jeder Bereich hat daher einen zentralen Punkt, an dem eine Sammlung von Kostümen und Requisiten aus dem Film gezeigt wird, sodass man das Gefühl hat, in die Filmwelt einzutauchen.
Die Ausstellung ist nicht nur Filmretrospektive. Neben den bekannten Requisiten finden sich auch persönliche Objekte. Zum Beispiel eine Zeichnung, Geburtstagsgeschenk von Andersons Bruder Eric. Sie zeigt einen Mann mit präzisen Gewohnheiten, mit dem immer gleichen Mittagessen, penibel ausgewählter Kleidung bis runter zu den Karosocken in den roten Sneakern. Da sind die Notizbücher, in denen Anderson mit charakteristisch ordentlicher Handschrift Szenen entwirft und Dialoge notiert. Viel mehr als Wes Anderson selbst steht im Zentrum der Ausstellung aber das Talent seiner MitarbeiterInnen. Einer davon ist Ab Rogers, der Andersons Ausstellungen designt. Mit seinem knallig-orangenen Mantel und passender, schief sitzender Mütze auf dem Kopf sieht er fast selbst aus wie eine Figur aus Andersons Filmen.
He really believes in the artist behind the work.
Es sind all diese Handwerker, die hinter den Filmen stehen, von den Puppenspielern bis zu den Autoren, den Schauspielern, den Kostümen bis zu den Kunstobjekten. Und die Loyalität, die Wes hat, die schafft diese richtige Art von Familie aus Kreativen. Und hier stellen wir ihre Werke aus. Es gibt nicht viele Ausstellungen, zu denen man kommt, wo man eine Rakete haben kann, einen Krater, einen Zug und sehr viele Hunde.
Highlights sind definitiv die liebevoll designten Stop-Motion-Puppen von Fantastic Mr. Fox und Isle of Dogs, gemacht von Andy Gent. Anderson arbeitet teils über Jahrzehnte mit denselben Menschen, mit Komponist Alexandre Desplat, Kostümdesignerin Milena Canonero und Simon Weisse aus Berlin. Verantwortlich für eines der bekanntesten Objekte aus Andersons Filmen.
Das wunderschöne rosa Modell des Grand Budapest Hotels ist das Grand Budapest Hotel. Es existiert nicht in Wirklichkeit. Es wurde nie versucht, einen realen Drehort zu finden. Das einzige Grand Budapest Hotel ist dieses Modell hier, das der deutsche Modellbauer Simon Weisse in Berlin geschaffen hat.
An allen Objekten zeigt sich Andersons Besessenheit für Details. Die Objekte sind dazu geschaffen, eine Welt zu animieren, ihr Leben einzuhauchen und aus dem Kontext gerissen, an den braun-roten Wänden des Designmuseums eingefroren, wirken sie seltsam leblos. Was in der Ausstellung allerdings deutlich wird und was Kuratorin Johanna Eggemann-Ross betont,
die Art und Weise, wie diese Ausstellung aufgebaut ist, gibt einen Einblick, wie Anderson an seine Filme herangeht. Es geht darum, fiktive Welten zu erschaffen, die unserer Welt ähneln, aber nicht exakt so sind. Und ich denke, er tut das, indem er neue Objekte, neue Erfindungen heraufbeschwört, wie den Jaguarhai aus Die Tiefseetaucher. Das ist kein real existierendes Lebewesen. Und genau dadurch entsteht dieser besondere Humor.
Jaya Mirani berichtete über eine Ausstellung mit Filmrequisiten und Figuren von Wes Anderson zu sehen in London. Handgemacht sind die Modelle und Requisiten von Filmemacher Wes Anderson, während andere mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Hito Steil zum Beispiel setzt sich inhaltlich schon lange mit dem Thema auseinander. Algorithmen sind keine neutralen Werkzeuge, sie reproduzieren Macht, so Steil schon vor mehr als 10 Jahren. Kein Wunder also, dass die deutsche Künstlerin auf der aktuellen Liste des britischen Kunstmagazins Art Review Platz 17 unter den 100 einflussreichsten Menschen der Kunstwelt belegt. In Mailand ist jetzt ein neues Film- und Kunstprojekt von Hito Steil zu sehen. The Island heißt es, also die Insel, wobei die kroatische Insel Korčula gemeint ist. Vor deren Küste hat ein archäologisches Team vor ein paar Jahren eine versunkene Siedlung gefunden. Eberhard Spreng hat sich das Projekt für uns angeschaut.
Ein Mann in roter Fantasy-Kleidung hetzt durch ein malerisches Dorf an der dalmatinischen Küste und treibt mit seinem Star-Wars-Lichtschwert eine diffuse Touristenhorde auseinander. Im neuen Film der Videokünstlerin Hito Steil hat dieser Superhero einen besonderen Auftrag.
Hello, my name is Flash Gordon and I'm here to save the world. Yes.
Die Welt will er retten, sagt Mark Waschke, der hier einen lustigen, etwas unrasierten und etwas lächerlichen Helden spielt. Den Schauspieler sah man bereits in früheren Arbeiten der Videokünstlerin. Sein Auftritt markiert die vordergründigste von gleich mehreren visuellen Erzählebenen, die Hito Steil ineinander verschränkt.
It is about archaeology.
Es geht um Archäologie, Quantenphysik und Faschismus. Und all das auf Korčula, einer kleinen Insel in Dalmatien an der Adria. Alle diese Elemente knallen in dieser Installation aufeinander, die hoffentlich auch Kindern eine Freude bereitet.
Which I hope are also fun for children.
In flotter Montage, durchaus kindgerecht, flirren KI-generierte Bilder über die Leinwand. Von Flashmobs und Fanclubs, Drohnenflügen über das malerische Korčula, Trick-Animationen von Fantasy-Gestalten. Den Gegensatz zu dem schnellen, wilden Film bilden große Hohlkugeln mit Videoprojektionen KI-generierter Unterwasseraufnahmen. Es geht um die Entdeckung eines neolithischen Erbes, 5 Meter unter der Meeresoberfläche. Es soll 7000 Jahre alt sein. Die Fundstelle liegt vor der Insel Kortschula. Das fasziniert mich ungeheuer. Deep Time, eine Tiefenzeit, nennt Hitor Steyerl diesen verborgenen geologischen Erfahrungsraum und stellt ihn gegen eine medial verwirrte Gegenwart, die sie Fake Time nennt.
Nun, man kann das definitiv gegeneinander stellen. Das ist ja jetzt eine künstlerische Arbeit, in der ich versucht habe, diese Ebenen ein bisschen zu isolieren und aufeinander knallen zu lassen, wie in so einem Teilchenbeschleuniger.
Teilchenbeschleuniger. Hitor Steyerls Kunstwerk springt also zwischen verschiedenen Ebenen, wie ein Gehirn, das sich in höchster Gefahr in eine schizoide Situation der Selbst- und Weltrettung hinein imaginiert. Kurz darauf meditiert ein Quantenphysiker über den Zusammenhang von Wissenschaft und Weltbild, Tommaso Colarco. Wie kommt es, dass alle großen wissenschaftlichen Theorien wie die kopernikanische Revolution, Newtons Mechanik oder Einsteins Relativitätstheorie allesamt zu einer neuen Weltanschauung führten und zu neuen Erzählformen, nicht aber die Quantentheorie?
And why not yet with quantum?
Die Frage bleibt unbeantwortet, aber ganz offensichtlich versucht Hitor Steyerl in ihrer inspirierend verspielten und überaus unterhaltenden Arbeit immerhin eine Skizze fürs Erzählen im Zeitalter der Quantenphysik. Sie zeigt uns den Untergang einer vor 7000 Jahren tatsächlich künstlich angelegten Insel als Metapher für den bevorstehenden Untergang heutiger Küstenstädte. Sie zeigt uns also Geschichte als Bild für die Zukunft. An anderer Stelle parodiert sie die KI-Begeisterung und deren virtuelle Realitäten sowie die mit KI hergestellten Videoclips, die in sozialen Medien für rechte Politiker Stimmung machen. Hitor Steyerl entwirft so ein spielerisches Sittenbild aktueller Medienpraktiken und schlägt den Ausstieg aus mentaler Verwirrung vor, mithilfe einer Metaphorik, in der Verflüssigung, Musik und Quantenphysik zentrale Rollen spielen. Und eine Neubewertung der Zeit jenseits des aktuellen kranken Umgangs mit ihr.
Eberhard Spreng berichtete aus Mailand über ein neues Projekt von Hitor Steyerl. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Hanna Rau, dazu zunächst nach Stockholm.
Dort wurde dem ungarischen Schriftsteller László Krosno-Horkai vor gut einer Stunde mit diesen Worten der diesjährige Literaturnobelpreis verliehen.
It is László Krosno-Horkai's greatness as a writer to have succeeded in combining an artistic gaze entirely free of illusion that sees through the fragility of the orders established by man with an unwavering faith in the power of literature.
Krosno-Horkais Größe als Schriftsteller bestehe darin, dass es ihm gelungen sei, einen völlig illusionslosen künstlerischen Blick, der die Fragilität menschengemachter Ordnung durchschaut, mit einem unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Literatur zu verbinden. Krosno-Horkais deutscher Verleger Oliver Vogel erinnerte sich heute im Gespräch mit der FAZ an den Tag der Bekanntgabe des Literaturnobelpreises im Oktober. Damals hielt sich der Schriftsteller zufällig im Rhein-Main-Gebiet auf und flüchtete vor dem Ansturm der Öffentlichkeit in seinen deutschen Verlag S. Fischer. Heute gab es keine Hintertür für László Krosno-Horkai. Heute gab es nur die große Bühne.
Hooray for László Krosno-Horkai.
Dass das Literaturhaus Leipzig vor dem Aussteht, darüber haben wir an dieser Stelle schon berichtet. Jetzt schlagen immer mehr Institutionen, Verbände und Autoren Alarm, darunter der Sächsische Literaturrat. Er forderte die Stadt Leipzig auf, die Finanzierung des Hauses zu übernehmen, sonst drohe Leipzig als Buchstadt nicht mehr wahrgenommen zu werden. Ähnlich und doch ganz eigen stieß auch der in Leipzig lebende Schriftsteller Clemens Meyer vor.
Und wenn dieses super Ding jetzt abgeschafft wird, dann ist das kein super Ding mehr, sondern ein super GAU. Und da gibt es auch keine Ausreden, es ist kein Geld da. Es wurde ja jahrelang selbst bewirtschaftet, ohne einen Pfennig Fördergeld. Und da ist es jetzt an der Zeit zu sagen, ja, wir bekennen uns mit der Autors Leipzig und müssen dieses Haus, dieses super Ding, wo auch immer, erhalten.
So Clemens Meyer auf dem Instagram-Kanal des Literaturhaus Leipzig. Die Einrichtung finanzierte sich in den letzten 30 Jahren vornehmlich aus Stiftungsgeldern, doch diese Gelder reichen nach Ansicht der Geschäftsführung nur noch für das Jahr 2026. Sollte die Stadt Leipzig die Kosten von rund 200.000 Euro jährlich nicht übernehmen, stünde das Haus vor der Insolvenz. Der nächste Eurovision Song Contest muss wohl ohne Island auskommen. Das Land hat angekündigt, die Veranstaltung zu boykottieren. Hintergrund ist die israelische Teilnahme. Und abschließend noch was Schmackhaftes. Die italienische Küche gehört jetzt zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Vielen Dank. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über Bürgergeld und Heizungsgesetz, zwei Themen im Koalitionsausschuss. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.